Tag, Bisselhockey, Bernd Schwickerath hier. Ja, wir machen mal wieder eine Sonderausgabe. Der Herr Fetzer ist zwar im Urlaub, aber ich habe mir prominente Verstärkung geholt, muss ich mittlerweile sogar sagen. Denn ich sage mal grob die Zahlen, ich habe gerade mal nachgeschaut. 210.000 Leute haben sich angeguckt, 22.000 Likes. Daniel Otten ist bei mir. Daniel, du weißt, worüber ich rede, oder? Guten Tag erstmal.
Grüß dich, Bernd. Ja, ich denke, du redest von dem TikTok-Video vom kanadischen Fernseher.
Exakt so ist es. Daniel war nämlich bei Spiel 4 anwesend, ist extra von Düsseldorf über Frankfurt, über Miami nach Sunrise gereist, um sich das Spiel anzuschauen. Und da ist er interviewt worden vor der Halle, nämlich vom kanadischen Fernsehen von CBC Edmonton. Und die haben das natürlich online gestellt. Also ich dachte, ja, ist ja was Besonderes, wenn da extra einer aus Deutschland angereist kommt. Und ja, da hast du ein Interview gegeben. Ja, und es ist ja auch wirklich was Besonderes. Deshalb erstmal diese vielleicht doofe Frage, aber warum hast du das gemacht?
Ja, das wurde ich tatsächlich öfter gefragt, als ich davon berichtet habe. Ja, tatsächlich, die Edmonton Oilers, meine absolute Lieblingsmannschaft in der NHL. Seit vielen, vielen Jahren verfolge ich die Jungs. Und ja, irgendwann kam so der Gedanke, Mensch, NHL-Spiel live vor Ort ist das eine, aber die eigene Mannschaft in einem Stanley Cup-Finale live zu sehen, nochmal das andere. Und absoluter Lebenstraum gewesen, mal live bei einem Stanley Cup-Finale dabei zu sein. Vielleicht kann man es nochmal irgendwann ergänzen mit dem entscheidenden Spiel, wo auch der Pokal hochgereckt wird, aber darauf soll es gar nicht ankommen. Und jetzt hat sich das dieses Jahr einfach ergeben. Ich wollte eigentlich schon letztes Jahr fliegen, aber da passt es einfach zeitlich nicht, sowohl beruflich als auch privat. Und dieses Jahr recht kurzfristig Termine gesehen, sah dann dieses eine Spiel am Donnerstag, wo ich dachte, Mensch, da kannst du doch irgendwie so ein verlängertes Wochenende draus machen, so ein Stück weit. Ja, und dann recht kurzfristig alles gebucht, auf der Arbeit noch Urlaub bekommen können und dann ging es los.
Ja, war natürlich auch ein überragendes Spiel, kommen wir gleich noch zu, aber erstmal drei Sätze zu dir. Also, Daniel ist dein Name, du bist hier aus Düsseldorf. Wir kennen uns über die DEG, denn du bist einerseits natürlich jahrelanger DEG-Fan, du bist selber Podcaster beim Trash Talk, dem DEG-Podcast und vor allen Dingen bist du E-Sportler. Du bist quasi so der Chef, der Kopf, würde ich mal so grob sagen, vom DEG-E-Sports-Team, stehst da im Tor und aber natürlich auch NHL-Fan, deswegen warst du da. Aber erzähl uns mal ganz kurz vom E-Sport, wie läuft das ab?
Ja, also genau, wir sind das offizielle E-Sports-Team der Düsseldorfer EG, war damals ja noch, da war ich noch gar nicht dabei, gegründet worden als erstes offizielles E-Sports-Team eines Eishockeyvereins in Deutschland. Und ja, irgendwann hat sich im Laufe der Zeit, weil ich auch sehr aktiv war am Spielen, immer das Spiel NHL auf der Konsole von EA Sports, da spielen wir im 6 gegen 6 Modus, also wirklich jeder Spieler wird von einer Person gesteuert, also ein besonderer Modus, auch anspruchsvoll demnach, sich da nicht gegenseitig über den Haufen zu fahren. Und irgendwann hat sich die Gelegenheit ergeben, dort entsprechend auch ja, dieses Team zu übernehmen, weil der damalige ja, Teammanager sozusagen das dann abgegeben hat, gesagt hat, er möchte das nicht mehr machen. Und da habe ich gesagt, hey, ich spiele das Spiel, meine Leidenschaft und meine Liebe ist die DEG und da bietet sich das einfach an, das zu kombinieren. Und da habe ich das übernommen und nochmal komplett, muss man sagen, neu aufgezogen, neu ausgerichtet. Seitdem, glaube ich, eine komplett andere Wahrnehmung, jetzt mittlerweile auch mit Stand im Dom bei den Heimspielen vertreten. Also haben da, glaube ich, schon viel bewegt. Und ja, wir sind europäisch auch unterwegs, vertreten also die DEG auch in Finnland, Schweden.
Das wollte ich mich gerade fragen. Also,
und so weiter.
Also ihr habt ja richtig, also ihr sagt ja nicht einfach, wir sind ein paar Kumpels, die ein paar Freundschaftsspiele machen zusammen, sondern ihr kennt euch gar nicht so richtig. Ihr habt ja auch Spiele aus dem Ausland richtig verpflichtet und ihr macht richtig Training und seid richtig in der Liga aktiv und sowas, ne?
Ganz genau, das läuft über eine Plattform, Sportsgamer heißt die, die ist aus Finnland und genau, da muss man auch richtig für die Liga-Teilnahmen Lizenzen bezahlen, auch für uns Spieler und dann geht es da auch ja, um entsprechend Aufstiege, Abstiege in den europäischen Ligen. Im Moment spielen wir da in der dritten von 5 Ligen in Europa, also wir können noch besser werden, könnte aber auch schlechter sein, aber ja, geben uns da beste Mühe, die DEG bestmöglich zu repräsentieren und einfach den Leuten ein bisschen was außerhalb der realen Eisfläche zu bieten und wie gesagt auch mittlerweile die Gelegenheit im Dom anzubieten, da auch sich selber mal zu versuchen in dem Spiel.
Ja, also da wir ein bisschen Hockey, die absoluten Experten sind, was Übergänge angeht, mache ich jetzt einen geilen Übergang. Du hast in dem Interview, was du dem kanadischen Fernsehen erzählt hast, gegeben hast, ja erzählt, dass du auch über die PlayStation zu den Oilers gekommen bist, ne?
Ja, tatsächlich. 2006 war das um den Dreh. Das war so die Zeit, als Alex Hemsky und Kollegen bei den Oilers gespielt haben. Ich hatte damals immer das Intro so, fand ich so cool im Spiel mit diesem Ölturm und keine Ahnung. Es war einfach, haben mir die Oilers gefallen, die Spieler haben mir gefallen. Ich meine, damals waren die Oilers ja auch im Stanley Cup Finale. Mag seinen Anteil daran gehabt haben, dass die gerade so eine erfolgreiche Phase hatten. Da habe ich ja noch nicht ahnen können, wo die Reise hingeht,
ja,
viele Jahre hinweg. Aber Leid ist man ja als DEG-Fan gewohnt und deswegen hat mich das bei den Oilers auch nicht so mitgenommen und seitdem ja total eng immer jedes Jahr am Verfolgen. Versuche möglichst viele Spiele zu sehen, nachts aufzustehen. Das ist dann natürlich sehr schlauchend, gerade wenn man an der Westküste ein Team hat. Das ist nicht so ganz ohne von den Zeiten. Aber ja, genau. Also es kam tatsächlich aus dem Spiel heraus, ja.
Und dann hast du jetzt überlegt, ich muss da hin. Also du hast ja in dem Interview auch gesagt, dass das nicht dein erstes NHL-Spiel war. Du warst ja auch schon mal in Amerika, hast die Rangers gesehen und sowas. Aber die Oilers halt noch nie. Und jetzt muss man natürlich auch mal sagen, was du da überhaupt für eine Reise gemacht hast. Es ist ja nicht so, als hättest du gesagt, ja komm, ich mache da eine Woche Urlaub und gehe dann nebenbei zum Spiel, sondern das Spiel war ja Ortszeit am Mittwoch. Nein, Quatsch. Was war das?
Donnerstag 20 Uhr Ortszeit,
Donnerstag Ortszeit,
genau.
genau so war das. Donnerstag
Genau.
Ortszeit und du bist halt wirklich Donnerstagmorgen losgeflogen, warst
Ja.
Donnerstagnachmittag da, hast den Mietwagen genommen, bist zum Stadion, hast das Spiel gesehen und bist am nächsten Morgen wieder zurückgeflogen. Also das heißt, du warst ungefähr so 48 Stunden unterwegs. Ich habe ja auch für die RP einen kleinen Artikel darüber geschrieben. Du warst also knapp 15.000 Kilometer unterwegs, knapp 48 Stunden für ein Eishockeyspiel.
Ja,
So kann man zusammenfassen, ja.
klingt verrückt, aber ist es auch wahrscheinlich. Ja, genau so war es. Ich bin morgens am Donnerstag um 5 Uhr aufgestanden, bin dann netterweise zum Bahnhof gebracht worden, damit ich nicht noch hier mit S-Bahn und auf einmal geht die ganze Verbindung kaputt. Man kennt es ja. Bin dann in Düsseldorf in die ICE gestiegen, nach Frankfurt gefahren, dort in den Flieger eingestiegen. Der ging um 10:45, ein bisschen später losgeflogen. Da war ich um 15 Uhr Ortszeit nach den knapp 9,5 Stunden Flug in Miami. Da war ich natürlich dann dementsprechend schon, da war ich hier schon 21 Uhr Ortszeit. Dann weißt du, wie ich mich gefühlt habe. Nach 5 Uhr aufstehen als Familienvater mit zwei kleinen Kindern, da ist so 9 Uhr spätestens eigentlich Augen-zu-Zeit.
Ja, da ging es
Und
jetzt
ja,
los eigentlich.
dann ging es eigentlich erst los, genau. Das heißt, genau wie du sagst, Leihwagen genommen. Ich hatte glücklicherweise eine Airbnb-Unterkunft direkt in der Nähe des Stadions gefunden, Fußläufchen in so einer Community, wie es da ja so schön heißt in den USA. Also schön privat, war ganz angenehm. Hab den Wagen abgestellt, kurz ins Zimmer, kurz einmal frisch machen und ab ging es direkt rüber in die Halle. Erstmal zur Halle. Und das war auch das erste spannende Erlebnis. Also man, erstmal der Tag an sich ja schon mit dem Flug und allem war ja schon anstrengend genug, aufregend genug, ganz alleine auch diese Reise, muss ich auch sagen. So, wenn man so im Zug sitzt, auf einmal wird einem bewusst, was machst du da eigentlich gerade? So ganz allein. Und ja, dann komme ich auf diesen Platz vom Stadion an, vor der Halle von der Emerald Bank Arena, war total überwältigt, weil da war eine total geile Stimmung, Atmosphäre. Einfach, man hat das gemerkt, auch dieses Knistern Stanley Cup Finale war da zu fühlen, auch wenn natürlich die Oilers-Fans alle sagen, in Edmonton ist das alles noch 10-mal so doll wie in Florida, glaube ich
Logisch,
auch.
logisch.
Aber das war für mich trotzdem schon absolut Highlight, einfach anzukommen. Man sah, also da waren so eine Gruppe an verkleideten Eckholms mit
Ja,
ihren coolen Kostümen und
die waren auch in der
Outfit, hat man.
Fernsehübertragung immer zu
Ja,
sehen. Die
ja.
hatten fast schon roten Bärte so angeklebt und so, ne? Die sahen schon
Mega,
putzig aus,
also.
ja.
Ja, und dann ging es halt weiter. Dann habe ich die Kommentatoren oder diesen Berichterstatter von Sky getroffen. Und bei mir bei der Passkontrolle stand hinter mir am Flughafen schon einer, der kam mir so bekannt vor, aber ich konnte in dem Moment nicht zuordnen. Und dann sagt mir der Sky-Berichterstatter, der Ben Heckner, sagte dann, ja, hier kommt gleich der Jonas Bolt, mit dem führen wir jetzt gleich ein Interview. Und dann wurde mir in dem Moment klar, ja, das war der Jonas Bolt, der hinter mir stand, der schon so gegrinst hat, weil ich mich mit jemand anders dann am Flughafen drüber unterhalten
Also ganz
hatte.
kurz für alle, die es nicht wissen, Jonas Bolt ist Fußballmanager, ne, war lange beim HSV zum Beispiel. Aber Jonas Bolt ist gebürtiger Düsseldorfer, ist an der Bremenstraße aufgewachsen und eigentlich ist er jetzt natürlich als Fußballmanager wegen der Club-WM in Nordamerika. Aber weil er großer Eishockey-Fan ist, hat er sich gedacht, ja komm, dann fliege ich einfach einen Tag früher und gucke mir noch ein Playoff-Finale an.
So ist es. Und ja, dann kam Jonas Bolt die Ecke rum, den auch noch die Hand geschüttelt, gesprochen kurz. Dann kam auf einmal noch der Manager von Leon Dreiseitel in die Ecke rum, hat mich mit meinem Dreiseitel-Trikot gesehen, oh, richtiges Trikot, auch noch begrüßt. Also waren auf einmal schon so Erlebnisse, wo du schon denkst, wow, was passiert hier gerade, ne? Und ja, dann ging es eigentlich die Ecke rum weiter. Also dann von denen verabschiedet, die sind aber weitergezogen. Und dann habe ich einen netten Herrn aus Edmonton kennengelernt, den René. Liebe Grüße an der Stelle, solltest du das jemals hören, auf
Wahrscheinlich
Deutsch.
nicht, aber
Wahrscheinlich nicht, aber ja, und dann kurz gebeten, mal ein Foto zu machen, wie man es halt so macht. Er dann andersrum auch, er war auch alleine da. Und dann kam es total nett ins Gespräch. Und dann hat das daneben die Kommentatorin vom kanadischen Fernseher wohl aufgeschnappt und das mitbekommen mit Deutschland und kam direkt an, so, oh, ich hörte gerade, du kommst aus Deutschland, können wir ein Interview machen. Und du kannst dir vorstellen, ich war klitschnass geschwitzt von diesem 700 Meter Fußweg, weil an die Temperatur 33 Grad in Florida überhaupt noch nicht gewöhnt. Und dieses Ganze, gerade hier Jonas Bolt, ach, ja, genau, getroffen und alles, ne? Also völlig verrückt alles in dem Moment. Ich war komplett confused und so war auch das Interview. Im Nachhinein, wenn ich das so höre, muss ich aber mich selber, kann ich mich nur kaputt lachen. Du weißt, wir hatten darüber ja geschrieben.
Ja.
Mir war es schon fast ein bisschen unangenehm, aber ja,
Ist einem oft ja
irgendwie.
selber, aber wie gesagt, ich finde das Interview echt witzig, muss man sagen. Also du lachst auch immer so schön. Und da gibt es
Ja.
auch so diverse Kommentare, die sich dann über dein Lachen freuen. Ne? Ja,
Ja,
schon.
total geil. Also ich habe selten einen Social Media Post gesehen, muss ich jetzt ja nachwirkend sagen, was so viele extrem positive Kommentare drunter hat. Ich bin auch
Ja, das
fast
stimmt.
überzeugt, das gleiche Video in Deutschland veröffentlichen und du hättest wahrscheinlich einen Hate-Storm auf die Art und Weise, was ich da gemacht habe. Also großartig, wirklich. Hat natürlich auch dieses Erlebnis nochmal abgerundet, ist eine tolle
Klar.
Erinnerung jetzt. Und dass das so viral geht, wie du eingangs sagtest, hätte ich dann auch nicht
Ja.
gedacht.
Wie hast du das so grundsätzlich wahrgenommen? Weil du hast ja jetzt schon gesagt, ja, du merkst, dass das Stanley Cup-Finale ist, aber eigentlich war Florida ja jahrelang so ein Team, was echt Probleme hatte. Man kennt ja immer noch diese leeren Sitze. Ja, dann wird immer gesagt, okay, das ist aber auch genau der teuerste Bereich, der VIP-Bereich, der als letztes verkauft wird, würde die Kamera woanders hin zeigen, wäre die Halle voll. Naja, die Zuschauerzahlen haben man trotzdem gezeigt, dass ja teilweise nur 10.000 Leute in der Halle waren. Und es ist auch nicht zu vergleichen mit Tampa. Jetzt muss man sagen, klar, die Panthers haben halt auch nie was gewonnen oder waren mal kurz davor, aber sie haben halt nie gewonnen. Und jetzt ist ja eigentlich gerade die beste Phase der Vereinsgeschichte. Aber merkst du das dann auch, wenn du ein bisschen weiter weg von der Halle warst, dass da mittlerweile so ein bisschen Eishockey-Geist ist? Also hat man das vielleicht sogar in Miami schon irgendwo gemerkt oder ist das dann wirklich rein auf die Halle konzentriert?
Tatsächlich rein auf die Halle, muss ich sagen. Also weder am Miami-Flughafen war irgendwie schon was, dass man dachte, oh, guck mal, hier passiert gerade irgendwas in der Nähe, wobei es wäre ja auch eher dann Fort Lauderdale-Flughafen gewesen, wahrscheinlich, wo man was hätte erwarten können. Ja, nee, aber grundsätzlich war es echt, man kam so auf dem Parkplatz an und da hat man es gemerkt. Da war auch so was ich ja total cool fand, die Fans standen da mit ihren Grills und so an ihren Autos, so typisch amerikanisch, halt Barbecue, schön draußen
Gut,
am
kannst du bei
Parkplatz,
dem
das
Wetter halt auch
allein.
machen, ne?
Ja, mega. Also die Atmosphäre ist einfach geil. Das ist einfach ein ganz anderes, besonderes Erlebnis. Und nee, aber in der Halle und so muss ich sagen, da hat man dann, das war ja natürlich jetzt ein ausverkauftes Spiel, logischerweise bei so einem Event dann. Aber das war natürlich dann schon gut von der Atmosphäre. Aber man merkt das, es ist halt etwas außerhalb die Halle auch, muss man sagen. Dein Sunrise ganz am Rande.
Ja, oft so, ne? Wenn man diese Luftbilder
Ja.
sieht, ne? Dann einfach diese riesen Parkplätze drumherum. Du hast jetzt nicht unbedingt so eine Kneipenkultur. Klar, in Deutschland hat sich das auch so entwickelt oder generell in Europa, dass Hallen eher aus den Innenstädten raus sind und dafür nach außen gegangen sind. Aber da ist natürlich schon besonders. Also wirklich so eine Kneipenszene drumherum hast du wahrscheinlich gar nicht, ne?
Nee, das ist direkt gegenüber so eine Mall, die Sawgrass Mills heißen die. Da ist wohl so ein kleiner Treffpunkt auch für Auswärtsfans, wenn man dann mal dahin reist nach Florida, um danach noch zusammen was trinken, Party machen zu gehen. Aber nee, also da ist genau genommen nichts drumherum. Alle sind danach auch direkt nach dem Spiel, hat man gesehen, alle direkt wieder weggefahren. Da war jetzt nicht so, dass dann irgendwie, gut, jetzt haben sie auch verloren. Das kam natürlich jetzt
Ja, klar.
dazu. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es gewesen wäre, wenn sie gewonnen hätten. Aber ja, also nein, die Atmosphäre drin war gut, aber man hat auch wirklich nur im Stadion, direkt am Stadion, was davon mitbekommen. Ansonsten war das, auf den Bussen stand manchmal Go Panthers in der Nähe schon und so. Da schon so ein bisschen, ne, so was den öffentlichen Nahverkehr und öffentliche Einrichtungen angeht, aber nicht viel. Also nicht jetzt, dass ich sagen würde, boah, hier merkt man richtig gerade krass, hier findet gerade ein Stanley Cup-Finale statt. Also ich glaube, das wäre in Düsseldorf, wenn wir hier im Finale in der DEL stehen würden, krasser oder in der DEL2.
Ja,
Ja.
vielleicht. Ich glaube, es
Ja.
wird irgendwann mal passiert. Gehen wir mal in die Halle. Im Fernsehen sah es mal aus, da wären da ganz gut Oilers-Fans da gewesen. Klar, ist halt natürlich auch ein Riesenverein mit großer Tradition und gerade natürlich auch Leute, die jetzt so, sagen wir mal, zwischen 30 und 60, 70 sind, also Leute, die in der Regel Geld haben, die haben natürlich auch die ganz großen Zeiten noch miterlebt, teilweise. Merkt man aber schon, dass da jetzt, ich weiß nicht, ob du eine Zahl weißt, aber man merkt schon, dass es jetzt kein reines Heimspiel ist für die Panthers, ne?
Ja, also genau, also es waren sehr für mich überraschend viele Oilers-Fans, hätte ich gar nicht erwartet im Vorhinein, muss ich sagen. Ich kann jetzt keine Zahl festmachen. Also ich habe jetzt, wenn ich jetzt so gefühlsmäßig schätzen müsste, würde ich sagen, so um die 1.000 Oilers-Fans werden sich da drunter gemischt haben. Vielleicht waren es auch 500, schwer einzuschätzen, einfach
Ja.
aufgrund der Halle und dem Ganzen, aber waren
Das
auf
gibt ja
jeden
auch
Fall
keinen klassischen
zahlreiche
Gästeblock,
da.
ne? Deswegen.
Nee, genau. Es ist komplett natürlich verstreut gesessen. Ich hatte das große Glück, das kommt dann jetzt auch, um diese ganze Story dieser Reise, das alles abzurunden, dass ich mir auf meinen Platz gegangen bin. Und wer sitzt neben mir? Die Spielerfrau von Derek Ryan.
Ja.
Eulers-Spieler, natürlich jetzt in dem Fall nicht im Line-Up, aber sie saß da mit ihrer Tochter, hat natürlich auch so dieses ganze Erlebnis nochmal abgerundet, mit der nochmal ins Gespräch zu kommen und nochmal ein paar andere Dinge zu hören, einfach total spannend. Und ja, war natürlich schön, auch neben Eulers-Fans zu sitzen und nicht da mitten nur zwischen Panthers. So konnten wir dann auch zusammen mal zwischendurch die Let's Go Panthers rufen mit den Let's Go Eulers rufen, ein bisschen torpedieren
Aber
und
ist das alles dann harmonisch oder wird dann auch mal gepöbelt, wenn einer beim Tor aufspringt oder sowas?
überhaupt nicht. Das ist total harmonisch. Ja, also selbst als die Oilers gewonnen haben, da kamen von meinen Nachbarn, das waren dann Panthers-Fans, so Gratulation und also total nett und ja, ganz entspannt. Also das war total harmonisch, eher als aus Flachs und Spaß dann mal so ein
Ja,
bisschen.
okay. Gucken wir mal aufs Eis. Erste Drittel war eine Katastrophe, ne? Und du hast mir natürlich vorher gesagt, dass du fährst oder fliegst viel mehr. Und da habe ich mir schon gedacht, oh Mann, jetzt ist er dahin gereist. Ist irgendwie da, gibt die ganze Kohle aus, muss ich Urlaub nehmen. Hat 48 Stunden, bla bla bla, fliegt um die halbe Welt und dann steht sie irgendwie 3-0 nach dem ersten Drittel. Das war natürlich echt ein peinlicher Auftritt der Oilers am Anfang, ne?
Ja, also nach dem ersten Drittel habe ich auch gedacht, was hast du hier getan? Warum
Ja.
machen die jetzt hier so eine Performance? Weil natürlich davor das Spiel schon da recht hoch verloren in Florida, wo man ja erwarten musste, auch jetzt kommt eine Antwort eigentlich von den Oilers und dann beginnen die wieder mit so einem 3-0-Rückstand, wo denkst du, okay, die haben scheinbar keinen Bock auf den Stanley Cup. Aber was dann natürlich dann, wir hatten ja sogar noch geschrieben dann in der ersten Drittelpause und da hast du ja noch geschrieben, vielleicht drehen sie es ja noch, ich würde mich für dich freuen. Da habe ich natürlich noch gedacht, komm, wenn der Bernd das schreibt, dann wird das schon so kommen.
Ich
Und
habe von einem möglichen epischen Comeback geschrieben,
ja, genau.
aber ich habe ehrlich gesagt nicht selber dran geglaubt. Ich habe es eigentlich nur geschrieben, um dich aufzumuntern, ehrlich gesagt.
Ja, aber deine Glaskugel war gut und
Ja.
das ist natürlich, also der Spielverlauf und wie die Oilers sich dann da reingearbeitet haben und das Spiel
Ja,
geholt haben,
Wahnsinn.
das war natürlich sensationell und für mich natürlich mit dem Dreiseitel-OT-Win dann noch,
Ja.
das war natürlich, also besser konnte es nicht sein, muss man wirklich sagen, außer die letzten 20 Sekunden, also ich glaube, das hätte man schon cleverer runterspielen können und das Gegentor auch vermeiden können, das war auch wieder so ein bisschen hergeschenkt, aber auch ein Lucky Bounce, muss man ja auch wieder sagen, so ein
Ja, absolut.
Klassiker,
Ja.
aber
Wobei das Siegtor von Dreiseitel ja auch, ne? Also der passt
ja,
ja
absolut,
eigentlich eher in die
genau.
Mitte, ne? Also.
Genau, gleicht sich dann wieder aus.
Mal apropos Dreiseitel, klar, einer Superstar ist logisch, weiß jeder und jede. Aber wenn du das mal so siehst, wie viele Leute da so Trikots anhaben und wer hinten drauf ist, ist Dreiseitel wahrscheinlich aber schon noch klar hinter McDavid und vielleicht sogar hinter Gretzky, wenn man so historische Dinger sieht, oder?
Ja, genau. Also McDavid war mit Sicherheit mit Abstand das meiste Trikot von den Oilers-Fans, was man gesehen hat. Aber dann kam in meiner Sicht auch schon der Dreiseitel. Klar, einige auch mit Gretzky-Trikot unterwegs, aber Dreiseitel war auch schon sehr häufig vertreten, muss ich sagen. Und dann gab es ein paar Exoten wie die Ekholms und sowas, aber die sind
Ja,
dann doch auch
klar.
eher selten, ne? Aber nee, also McDavid mit Abstand. Also McDavid-Trikots hast du ohne Ende gesehen,
Ja,
ja.
also ich habe ihn auch schon ein paar Mal live im Stadion gesehen, aber ist echt was anderes als am Fernsehen, ne? Dieses Tempo ist noch mal krasser in der Halle, ne?
Ja, also wenn der seine Aktionen hat und zieht da in den Slot rein mit Tempo und lässt da zwei, drei Leute aussteigen, wenn du das einfach live direkt vor Ort siehst, von der Seite, das ist schon gigantisch. Also das mal zu erleben, gerade wenn man sonst immer gewohnt ist, bisher DEL oder dann zukünftig DEL2 Eishockey zu sehen, dann ist das einfach, also du denkst dir, wow, sowas
Ja,
geht.
ist ein anderer Sport, muss man sagen, ne?
Ja,
Ja, ist
ja.
wirklich so. Ja. Okay,
Ja.
können wir nochmal zurück zum Sportlichen. Danach war jetzt ja Spiel 5, also jetzt am Wochenende, und irgendwie dachten ja alle, gut, klar, die Panthers waren insgesamt bisher natürlich in den ersten 4 Spielen auch die bessere Mannschaft, haben ja mehr Tore geschossen und alles. Aber nochmal so ein Overtime-Sieg, also das Spiel, wo du da warst, kann natürlich noch was freisetzen. Und jetzt kommt dieses Spiel 5. Was ist da los? Kannst du es jetzt erklären als regelmäßiger Oilers-Zuschauer?
Nein, naja, ich habe jetzt ja wirklich alle Finalspiele auch komplett geschaut, alle Nächte aufgestanden. Das war natürlich für mich jetzt auch besonders hart, diese Nacht dann wieder aufzustehen.
Ja, das glaube ich.
Aber ich habe es geschafft und ich muss sagen, ich war auch total ernüchternd. Also ich habe ein ganz anderes Spiel erwartet. Man muss sagen, der Start war eigentlich gut. Also die Oilers sind gut ins Spiel gekommen tatsächlich. Die ersten 5 Minuten, da dachte ich,
Ja, würde
oh,
ich auch
ist
sagen, ja.
ordentlich. Machen sie da das Ding, der an Pfosten geht, ist der drin, dann ist mit Sicherheit ein komplett anderer Spielverlauf. Aber was dann wieder passiert, ich meine, kleine Margin-Show, muss man sagen. Also,
Wahnsinn.
das hat er schon geil gemacht. Da muss man einfach den Hut ziehen. Auf der anderen Seite kann man jetzt sagen, na, Oilers Verteidigung sah jetzt auch nicht so ganz golden aus.
Naja, vor allem
Aber
der Wallman, ne?
ja,
Das sah
bei
schon
dem
hart
zweiten
aus,
Ding
ehrlich
dann.
gesagt. Ja,
Ja,
genau. Das sah
aber
wirklich
Ekholm
hart.
bei dem ersten
Ekholm
auch
bei dem ersten
nicht.
auch nicht gut, ja. Die sahen beide echt schlecht
Na,
aus, ne? Und das ist ja auch nicht
ja.
irgendwer. Also es ist ja nicht so, als würdest du sagen, ja gut, das war halt irgendwie glücklich gematcht für Florida. Die haben halt irgendwie gegen die dritte Reihe gespielt, wo einer durchhängt. Nee, das waren halt Wallman und Ekholm. Also das fand ich
Ja,
schon krass.
eben. Ja, absolut. Also wir die hat stehen lassen, das war schon krass. Also die haben, glaube ich, schlecht geschlafen nach dem Spiel. Aber nee, das Spiel, ich kann es nicht erklären. Da fehlte auch alles an Körperlichkeit. Ich meine, ich glaube, nach dem zweiten Drittel waren es irgendwie 13 zu 11 Schüsse in dem Spiel.
Ja, oder
Allein
gar
das
nichts.
zeigt ja schon, da fehlt ja alles irgendwie an Offensivaktionen. Auch Florida hat halt diese zwei Buden gemacht zu dem Zeitpunkt und bei den Oilers ging ja halt gar nichts zusammen. Aber da fehlt auch alles, Körperlichkeit. Und das hat mich auch total gewundert, weil ich genau wie du dachte, so nach dem Overtime-Sieg, man hat den Serienausgleich, ist wieder zu Hause. Ich hätte gedacht, die brennen da jetzt ein richtiges Feuerwerk ab. McDavid, Draisaitl lassen nochmal richtig einen raushauen. Aber da kam auch nichts. Also da war
Nee. Ich
irgendwie.
meine, am Ende haben sie doch wieder beide gepunktet, ne, muss man sagen.
Ja.
Aber trotzdem, das ist ja nicht der Anspruch, irgendwie noch so eine Vor. Gut, McDavid hat sogar ein Tor gemacht, aber trotzdem ist es ja eigentlich nicht der Anspruch, irgendwie bei so einem vermeintlich toten Spiel noch mal ein bisschen was für die Statistik zu machen, ne?
Nein, und es war halt so verwunderlich, fand ich, dass die Oilers sich auch so verstrickt haben in so kompliziertes Spiel. Also man hat ja auch gesehen bei dem Tor dann von Corey Perry kurz vor Ende noch, dass einfach mal den Puck aufs Tor schmeißen, ein bisschen Verkehr vorm Tor machen, eigentlich gerade gegen die Panthers auch nicht das schlechteste Mittel ist, weil da ist Bobrovsky mit Sicherheit bezwingbar. Aber immer diese, wir versuchen nochmal ein Pässchen zu spielen, bis wirklich das Tor komplett blank ist, das kannst du gegen die Panthers halt nicht machen, dafür stehen sie
Also
halt
nicht
zu gut.
immer, sagen wir so, das eine
Ja.
McDavid-Dreiser-Tor in Spiel 2 es kann natürlich schon mal klappen, ne? Wenn man
Mal
das.
passiert es, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt doch gering. Ne? Und dann gab es ja auch diese eine
Ja.
Statistikeinblendung mal währenddessen, wo dann auch stand, wo man Bobrovsky bezwungen hat, dass es eher so oben die Winkel waren und unten nur einer Mitte durch die Beine, aber außen links, rechts, unten gar nicht. Und wenn man dann so sieht, wie die Oilers geschossen haben in dem Spiel, wo doch oft der Schuss auf die Schoner ging, dann fragt man sich schon, könnte man sich vielleicht mal anders darauf vorbereiten und andere Positionen suchen. Aber wie gesagt, mir hat alles gefehlt an Präsenz, vor allem vorm Tor. Da muss viel mehr ja, vor Bobrovsky für Musik gesorgt werden und die Schüsse kommen. Das kam überhaupt nicht. Das
Ja, und
war
das war ja auch nicht das erste Spiel, ne? Also du hast das 6-1 schon
nee.
erwähnt, dann das Spiel, bei dem du warst, da war das erste auch richtig schwach. Im zweiten Spiel, klar, das haben sie noch im Endeffekt verloren, aber da waren sie auch wirklich phasenweise richtig krass unterlegen, auch wenn das ja noch in die Verlängerung ging. Aber ich habe irgendwie schon das Gefühl, die Panthers sind immer noch einen Schritt voraus. Ich finde, die wirken nie richtig wackelig. Selbst in Phasen, wo Edmonton dann Spiele aufholt oder selbst mal in Führung geht, selbst da wirken die irgendwie nie geschlagen, oder?
Ja, man hat es ja dann auch in Spiel 4 am Ende gesehen. Ne? Ich meine, wenn du nach dem 3-0 da auf 4-3 zurückgehst, da dann doch nochmal zurückzukommen und
Ja.
wieder den Ausgleich zu machen, das spricht ja für die Moral und diese Selbstverständlichkeit in der Truppe, dass sie bis zum Schluss an sich glauben und da auch eine völlige Überzeugung haben, dass sie die bessere Mannschaft sind. Ne? Und das merkt man auch, finde ich, in der Körpersprache einzelner Spieler und viel stärker als bei den Oilers. Also wenn ich so in die Gesichter von einem Marchand, von einem Tkachuk, von einem Bennett gucke, da finde ich, ist einfach eine ganz andere Ausstrahlung, als wenn ich ins Gesicht von McDavid gucke. Es ist
Ja, absolut, finde ich auch. Bin ich bei dir. Und vor allen Dingen auch diese unglaubliche Tiefe, die die haben. Also du hast ja in jeder Reihe ist irgendeiner bei, wo du denkst, okay, der könnte jederzeit in den nächsten 5 Sekunden ein Tor machen. Also klar, Edmonton hat auch deutlich mehr Tiefe als früher. Das ist jetzt keine reine McDavid-Dreiseitenshow mehr. Aber natürlich fehlt dir erstmal Hyman sehr, sehr. Und das nicht
das
nur als
tut sehr weh.
Torschütze, sondern auch so als Typ und auch so als Kollege, der vorm Tor mal aufräumt und was dagegen hält. Ne? Also so ein bisschen der Bennett von Edmonton, nicht 1:1 vergleichbar, aber sagen wir so ungefähr von der Rolle im Team. Aber bei Florida
Nicht
hast du.
ganz so schmutzig bei den
Ja,
Torhütern.
das stimmt. Also der fällt nicht zufällig immer die Torhüter rein. Ne? Aber bei Florida finde ich halt so krass, du hast in der ersten Reihe Barkov und Reinhardt und Verhegi darf man auch nicht vergessen, also auch einer, der ständig
Absolut.
Playoff-Tore macht. Zweite Reihe hast du schon erwähnt, Bennett, Tkachuk und Rodriguez. Und dann kommt erst diese dritte Reihe, Marchand, Lundell, Luostarinen. Also das ist ja unglaublich, wie man drei solche Reihen haben kann. Und ich habe mir extra eben nochmal bei Natural Statrick aufgemacht, was die einzelnen Reihen so reißen. Und diese dritte Reihe hat alleine, hat im kompletten Finale, ne? Im kompletten Finale, wenn die drei zusammen auf dem Eis stehen, haben die erst ein Gegentor kassiert als dritte Reihe. Und die
Ja,
spielen ja schon
ja.
mal gegen drei Seiten, schon mal gegen McDavid und sowas, ne? Also das finde ich wirklich Wahnsinn, wie die drei zusammen spielen. Und das ist nur die dritte Reihe.
Ja, und vor allem, jetzt hast du die Gegentore erwähnt. Auf die Tore zu schauen, da dürfte ja auch eine gute Zahl stehen, ne?
Ja, bei 5 gegen 5 sind es 4, haben sie immerhin
Ja,
gemacht, ne?
aber immerhin, ne, für eine
Ja,
dritte Reihe im
absolut. Dazu
Finale.
kommen ja dann auch noch Unterzahltore von Marschen und sowas,
Eben.
ne? Ja.
Also, das ist schon richtig stark, was die da aufs Eis bringen. Die haben eine gute Tiefe. Man hat gesehen, die Oilers können es auch. Ich meine, das von 0-3 in Florida wieder zurückzukommen und sich da so reinzukämpfen, da sieht man, dass auch da Moral in der Truppe steckt. Deswegen abschreiben würde ich die Oilers jetzt definitiv nicht. Auch vor Spiel 6 so ein bisschen mit Blick darauf, weil da starten wir bei 0-0. Wir haben jetzt ein 3-0 in Florida aufholen können. Dann kann man auch bei 0-0 ein Spiel gewinnen
Ja, das
vom
stimmt.
Start. Aber ja. Ganz spannend. Das nächste Spiel ist jetzt halt, ja, das wird es jetzt halt am Ende des Tages natürlich entscheiden, in welche Richtung es geht. Ich glaube, wenn die Oilers das packen, dann holen sie sich in Spiel 7 auch den Cup. Das ist meine Überzeugung.
Könnte ich mir sogar auch vorstellen, aber ich glaube halt irgendwie nicht mehr dran, dass sie das jetzt spielen, dass sie das Spiel jetzt gewinnen. Also das ist natürlich absolut möglich, überhaupt keine Frage. Aber wie gesagt, ich finde, die sind so viel tiefer, halt, auch wenn wir gucken auf so andere Daten, so wie viel die geführt haben bisher. Die Oilers führen ja auch fast nicht. Ich habe es ja in den 10 Minuten am Montag auch gesagt.
Ja.
Wir waren es irgendwie 33 Minuten oder 34 Minuten haben die Oilers in der kompletten Serie bisher geführt und Florida über 200 Minuten. Das macht natürlich auch was mit dir. Wenn du in Führung liegst, spielst du natürlich auch anders, hast ein anderes Selbstvertrauen. Aber ja, ich weiß nicht, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Oilers diese Tiefe halt matchen können, dauerhaft. Einzelne Spiele ja, aber nicht über eine komplette Serie gegen die Panthers. Das kann, glaube ich, niemand. Also ich bin ja überrascht, dass Toronto schon so eng gemacht hat. Ja? Weil Toronto hätte
Ja, absolut.
theoretisch im dritten Toronto 2-0 geführt und war dann Verlängerung. Also die hätten 3-0 in Führung gehen können. Aber ich finde, spätestens seitdem sind die Panthers wieder die beste Mannschaft der Liga. Ist einfach so.
Ja, die scheinen auch dieses Jahr, es kommt natürlich auch zugute, wenn man sieht, wie du eben sagtest, so ein Hyman, der ausfällt bei den Oilers, ist mit Sicherheit ein Spieler, der jetzt hier auch in den Spielen den Unterschied hätte machen können und nochmal den Impact hätte haben können. Das ist natürlich was, das haben die Panthers gerade nicht, ne? Was, da mag auch der ein oder andere angeschlagen sein. Ich glaube, bei Tkachuk, da merkt man auch schon, dass er
Ja,
irgendwie was hat.
auf jeden Fall.
Aber trotz allem sind sie alle da, ne? Und das ist nochmal auch, das ist eben dieser kleine feine Unterschied, der so eine Finalserie dann vielleicht auch hinten raus dann entscheiden kann über die ganze Dauer. und halt auch in einem einzelnen Shift, ne? So ein Kachak, selbst wenn du nur intensiv im Powerplay bringst, aber wenn er da dann seine zwei, drei Hütten macht, ist das ja schon wert
Absolut.
gewesen, ne?
Und
Ja.
natürlich das größte Thema, über das wir reden müssen, Torhüter. Also klar, Bobrovsky spielt jetzt keine absoluten überragenden Playoffs. Ich finde ihn stark, ich finde ihn in entscheidenden Momenten stark, aber er hat ja auch jetzt schon mehreren Spielen drei oder vier Tore kassiert und sah jetzt auch nicht bei jedem Gegentor immer so aus, als sei das komplett unhaltbar gewesen. Aber das ist natürlich kein Vergleich zu Skinner und Pickard. Und ich meine, die beiden spielen ja total kuriose Playoffs. An manchen Abenden wirken die wie der beste Torwart der Welt, gewinnen alles, oder halten alles. Und an anderen Abenden denkst du dir, ach ja, stimmt, der hat ja ein Oilers-Logo am Trikot, deswegen. Ne? Also, ich meine, das Absurde ist ja, dass wir jetzt nicht wissen, wer Dienstag auf Mittwoch in der Nacht im Tor stehen wird. In dem Stanley Cup Spiel 6.
Ja, ist verrückt, bin ich total bei dir. Ich glaube, das mit den Torhütern ist durchaus einer der Faktoren, die auch natürlich so ein Team beeinflussen kann, ne? Im Positiven wie im Negativen. Es sorgt ja auch im Unruhe für ein Team, wenn man immer so weiß, na, jetzt wird der Torwart wieder getauscht, da ist er vielleicht doch nicht so sicher, ne, scheinbar. Und vielleicht macht das ja auch so eine Abwehr ein bisschen unsicher und nervöser, weil sie wissen, jetzt einer durchkommt, na, vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit nicht ganz so hoch, dass da hinter mir noch einer den vielleicht auffängt. Aber nein, ja, wie du sagtest, beide sind zwischen Kreisklasse und Weltklasse unterwegs. Ich meine, Pickard, muss man sagen, so als, ich hätte ihn jetzt gesagt, wie so eine Art Joker im Fußball, also ein Einwechselspieler, also in dem Fall Einwechseltorwart, war der echt top. Der hat ja jedes Mal, wenn er reinkam, absolut performt und da auch die Dinge zu Ende gehalten. Ich
Ja,
meine, jetzt
der
muss man
bis
auch
vorgestern
sagen,
jedes Spiel gewonnen, ne?
ja, eben, 7-0 stand er. Und wenn man dann sieht, dass in der Verlängerung, was er da für Dinge auch gehalten hat, damit die Oilers das Spiel überhaupt gewinnen können, der hat, muss man sagen, Spiel 4 für die Oilers gewonnen,
Absolut,
Pickard. Also das kann man schon so festhalten. Was der da rausgeholt hat, war schon Wahnsinn. Aber ja, am Ende ist Skinner als Starttorwart eigentlich reingegangen. Und ich habe mich jetzt auch schwer getan, dass er zu Spiel 6, zu Spiel 5 da rausgenommen wurde jetzt
ja, gut,
aus
aber
der
wenn du
Rolle.
zweimal in Folge ausgewechselt wirst.
Ja, es ist halt echt so ein schmaler Grat, ne? Gibst du ihm da, weil gerade zu Hause war Skinner ja eigentlich schon gut grundsätzlich, außer jetzt vielleicht in Spiel 3, wo man sagen könnte, ja, das war jetzt nicht ganz perfekt, aber sonst war er zu Hause eigentlich schon verdammt stark. Und ja, ist immer schwierig. Hinterher ist man immer ein Stück weit schlauer, ne? Hätte jetzt Pickard das Spiel gehalten, wir hätten zu 0 gewonnen, hätte er gesagt, total gut. Hinterher ist immer leicht drüber zu reden. Aber aus meiner Sicht, ich würde persönlich Skinner wieder starten lassen jetzt in
Das
Florida.
wollte ich nämlich gerade fragen. Also, willst du jetzt wieder spielen lassen?
Ja, ich würde Skinner wieder reintun. Ich glaube, der will nochmal zeigen, dass er gut kann und dass er seine Oilers im Spiel halten kann. Ich glaube, das wäre schon die richtige Wahl. Ich glaube, am Ende ist es. Die sind beide auf so einem ähnlichen Level, muss man ja sagen. Ich finde jetzt Pickard und Skinner nicht so weit auseinander irgendwie in der Form. Ich finde Skinner noch ein bisschen weiter vorne, trotzdem, auch wenn Pickard jetzt einen tollen Lauf hatte. Aber ich finde, die sind so nah beieinander, ob du jetzt den einen oder den anderen reinstellst. Ich glaube, das wird gar nicht der entscheidende Unterschied sein. Die Mannschaft muss auf dem Feld wieder liefern. Das haben sie nicht getan beim letzten Spiel. Das lag ja auch nicht an Pickard, dass wir verloren haben. Klar, das dritte von Marchand, sage ich, den kann man durchaus halten als guter Torwart. Wie er da die Beine in der Bewegung aufmacht, fand ich, na, das war
Ja, fand ich
unglücklich.
auch
Also
nicht so
leider
toll. Das
nochmal
passte natürlich auch zu der
Schonau.
Aktion davor, ne? Also,
Genau,
ja.
genau. Das hat seinen Abgerundet. Also ich finde, da kann man schon den einen oder anderen Haltbaren identifizieren, auch bei ihm. Ja, ich hätte Skinner jetzt wieder an den Start gelassen und let's go. Einfach ausprobieren. Wie gesagt, das müssen die Feldspieler reißen. Der Torwart am Ende, machen beide einen ähnlich guten Job. Das wird nicht der Key sein. Klar, brauchen wir eine gute Leistung gegen die Panthers zu Hause. Ja, die werden ihre Chancen haben. Da muss auch ein Torwart sein, der mal einen rausfischt, der vielleicht reingegangen wäre. Aber am Ende sieht man ja auch, die Lucky Bounces machen manchmal auch. Dann ne? Brauchst du auch das entscheidende
Total.
Puckglück, gerade im Finale. Und das ist das, was ich meine. Viel mehr Scheiben zum Tor bringen. Das muss Eulers Devise sein. Die schießen viel zu wenig. Aus guten Schusssituationen wird lieber nochmal der Pass gesucht. Gerade in so einem entscheidenden Spiel, wo es jetzt um alles geht, schmeißt die Brötchen aufs Tor und irgendwie ergibt sich dann schon was. Ja, also, ne? Und ja, zu Bobrovsky muss man sagen, ich finde ihn immer noch richtig gut, den Mann. Ich fand auch gerade Spiel 2 hat er fast im Alleingang für die Panthers gewonnen, was er da rausgefischt hat, teilweise auch gerade die entscheidende Situation im zweiten Drittel, wo er da dieses Breakaway, den Bouchard-Schuss da rausholt. Also das waren ja ein paar Dinge, die ganz spielentscheidend waren am Ende dann auch, wo das Spiel eigentlich hätte Richtung Oilers komplett laufen können und er hat die Panthers im Spiel gehalten, dann drehen die das dann wieder. Und also ich finde, Bobrovsky macht schon auch in der Konstanz. Er spielt halt durch, wird nicht ausgewechselt und da ist Vertrauen da. Die Mannschaft kann sich auf ihn verlassen. Das ist schon auch ein Vorteil Florida, dass sie da so eine Konstanz auf der Torhüter-Position haben. Und ich finde, in den entscheidenden Momenten liefert er ab. Ich bin vollkommen bei dir, hat seine Lecks gehabt. Es sind auch so ein paar Dinge reingegangen, wo man sagt, das ist nicht Bobrovsky-typisch. Also ist nicht die absolute Top-Performance, aber sie ist immer noch besser und konstanter als die der Oilers Goalies. Das muss man schon so festhalten.
Was ich ja an dem Mann komplett kurios finde, ist, dass der vor Jahren diesen Riesenvertrag unterschrieben hat. Also klar, er war ja erstmal in Columbus, ne? Da war er ein Star. Dann hat er diesen Riesenvertrag in Florida unterschrieben für, was kriegt der, 10 noch was oder sowas im Jahr, glaube
Oh,
ich,
ich
ne?
meine um den Dreh, ja.
Also unglaublich viel Geld eigentlich für einen Torwart. Und dann fängt der halt an, diesen Vertrag zu erfüllen und ist auf einmal überhaupt kein Top-Torwart mehr. Und dann holen die Spencer Knight, der ja als so das größte Torwarttalent so im nordamerikanischen Eishockey mal galt. Und der ist, also der sollte ihn ja quasi ersetzen, hat dann auch mal Saisons gehabt mit so 30 Spielen oder sowas. Und ich dachte erst schon so, ja, also was heißt, ich dachte, da gab es ja, gibt's ja immer so mal diese Auflistung, so, das ist der schlechteste Vertrag der Liga, das ist der beste Vertrag der Liga und sowas. Und Bobrovsky war halt diverse Male bei den schlechtesten Verträgen weit oben mit dabei, weil du hast quasi einen Torwart, der auf der Bank sitzt und 10 Millionen frisst und dir aber irgendwie nichts bringt. Und auf einmal stürzt aber Spencer Knight so ein bisschen ab, ist ja mittlerweile dann auch in Chicago oder hat zwischendurch AHL gespielt und dann ist Bobrovsky auf einmal wieder die ganz klare Nummer 1 und ist der Torwart, der dich dreimal in Folge ins Stanley Cup-Finale führt und jetzt vielleicht sogar zum zweiten Cup. Also, wie kann man, wenn man einmal so gut war und dann wirklich jahrelang eher in so ein Loch gefallen ist, dann wieder komplett so hochfahren? Also, das finde ich faszinierend.
Ja, ich finde es bei Eishockeyspielern generell sehr extrem. Das nehme ich im Eishockey auch mit am extremsten wahr von den Sportarten, wie teilweise so Saisons entstehen, wo einer so total überperformt oder auch auf einmal total unterperformt. Die jetzt hier Tyler Benson, ne, der war ja auch bei den Oilers und jetzt in Schweden spielt er ein Jahr 0 Punkte in über 40 Spielen oder was es waren oder 37 Spiele, die er gemacht hat. Wechselt jetzt nach Kassel in die zweite Liga. Ich meine, der hat vor ein paar Jahren noch Oilers NHL gespielt und das nicht gerade wenig, wo man auch denkt, was ist mit denen los? Aber das ist, glaube ich, oft einfach Kopfsache, ne? Also viel, glaube ich, gerade bei Eishockeyspielern viel Psycho, gerade bei Torhütern, glaube ich, auch
Ja,
noch.
ich würde sagen, also bei Torhütern ist, glaube ich, mehr Psyche, bei Feldspielern ist es natürlich auch immer die Rolle, weil wir sehen ja dann oft nur die Statistiken, gerade wenn nicht gerade bei einer prominenten Mannschaft spielt, die man hier verfolgt, und dann siehst du manchmal nur die Zahlen und denkst dir so, Moment mal, der hat doch irgendwie in der, ich sag jetzt mal fiktiv, zweiten schwedischen Liga super gescored, dann ist er die erste schwedische, war auch noch gut, wechselt nach Finnland und rafft einfach mal gar nichts mehr. Das kann natürlich einfach daran liegen, dass er einfach mal eine komplett neue Rolle bekommen hat, von der wir nichts wissen. Und dann auch wenige Minuten und vielleicht auch nicht mehr Überzahl spielt und schlechte Mitspieler und sowas. Okay, aber bei Torhütern, ja, klar, viel Psyche, bist du die klare Nummer 1 für mich, bist du es nicht? Auch ist ja auch immer eine Frage, so jetzt schlimmes Wort, Workload. Bist du ein Torwart, der darauf klarkommt, irgendwie 60 zu machen oder sowas? Oder bist du eher einer, der sich mit 50, 45 besser fühlt?
Ja, wobei ich muss sagen, bei Feldspielern ist ja auch das Thema Psyche kein geringes. Wenn du als
Klar,
Stürmer länger
absolut,
nicht
absolut,
triffst,
ja.
weißt du ja, wie sie sich selber unter Druck setzen, ne? Und dann
Natürlich.
auf einmal gar nichts mehr geht, ne? Dann stehst du frei vorm leeren Tor und haust das Ding daneben.
Ja.
Ja, ich finde es faszinierend. Also ich finde, Eishockey ist ein Sport, der sehr, sehr viel mit der Psyche zusammenhängt. Mehr als andere Sportarten, habe ich das Gefühl manchmal. Also in den Schwankungen der Spieler, weiß ich nicht.
Ja,
Aber
zumindest
ist
andere
mein Eindruck.
Teamsportarten. Ich glaube, so
Ja,
Einzelsportarten haben, haben nochmal eine andere
eher
Dynamik,
Team. Ich bin bei Teamsportarten. Ja,
aber
genau.
Teamsportarten glaube ich auch. Ja, weil das alles so, also, was ich immer so krass finde, wie schnell das alles änderte. Ist eine Mannschaft, die hat irgendwie gerade eine richtig heiße Phase, ist irgendwie 1,5 Minuten vorne drin, spielt die Gegner wirklich windelweich und dann gibt es einen kleinen Fehler und auf einmal ist die andere Mannschaft 1 Minute vorne und setzt sich da fest. Ne? Das finde ich immer total faszinierend.
Das finde ich halt das krass, wie oft so 3-0-Spiele noch gedreht werden, ne? Wo du merkst, 3-0 im Eishockey ist einfach nichts. Und das hast du ja auch nicht in anderen Teamsportarten. Wenn im Fußball eine Mannschaft 3-0 führt, ist es doch recht unwahrscheinlich, dass es noch unentschieden oder anders ausgeht. Im Eishockey ist es ja verstandard, dass so ein 3-0-Vorsprung mal irgendwie verspielt wird, ne?
Naja,
Das,
und du hast ja einen gesehen jetzt, ne?
ja.
Ja. Über einen müssen wir trotzdem noch ein bisschen gesondert reden. Wir haben eben schon über Trikots gesprochen, auch über deins, aber Leon Dreisaitl, wie findest du seine Finalserie bisher?
Ja, Dreisaitl macht das, was man von ihm erwarten kann. In manch Situationen hätte ich von ihm noch einen Tacken mehr erwartet, muss ich sagen. Aber das ist natürlich auf ganz hohem Niveau, ne? Das kommt natürlich auch ein bisschen. Ich finde das in der NHL immer besonders schwierig, weil man merkt natürlich, dass in der Hauptrunde die Topspieler noch mal deutlich mehr Freiheiten genießen, als wenn es dann in die Playoffs und dann auch hinten raus in die letzten Runden geht, ne? Also man sieht, wie wenig Platz und Raum an Dreisaitl jetzt gelassen wird und wie er direkt hart attackiert wird, sobald er an der Scheibe ist. Ist, finde ich, was ganz anderes als in Hauptrundenspiel 54, ne, wenn er in Los Angeles zu Gast ist. Also, das ist ein ganz anderes Spiel. Deswegen finde ich mal so diesen Unterschied zwischen einer Top-Hauptrunde und dann einer Finalserie. Da versuchst du natürlich als Gegner auch wirklich, dich auf die absoluten Topspieler des Gegners zu stürzen und die komplett aus dem Spiel auszuschalten. Unter den Voraussetzungen macht, finde ich, Dreisaitl eine exzellente Serie, eine gute Serie, punktet ja auch wieder konstant. Ja, aber auf ganz hohem Niveau könnte man sagen, auch da hätte teilweise noch ein bisschen mehr kommen können. Ne? Auch da waren ein paar Fehlpässe dabei, ein paar Sloppy Plays. die man ja auch durchaus kennt von Dreisattel, ist jetzt auch nichts Neues, dass ab und zu mal so ein Pass dabei ist, wo man denkt, ja, was hat er sich jetzt da überlegt? Ne? Da ging vielleicht dann auch der Wahnsinn mit ihm durch, dass man denkt, jetzt geht auch alles. Aber nein, das kann man nicht kritisieren. Dreisattel macht eine gute Serie. Da bin ich eher bei McDavid bei zu sagen, da hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Ich meine, wenn man als absoluter Superstar dieser Liga erst im Spiel 5 so sein erstes Tor macht und vorher auch so ein bisschen
Aber
Probleme
er hat
hatte,
viel
so
vorbereitet, muss man sagen. Ne? Also,
6, ja,
ja.
ist auch
Und auch was für
überschaubar.
Dinger. Ne? Aber ich gebe dir recht,
Ja.
natürlich. Klar, er ist jetzt nicht mehr der absolute Übertorjäger, der vielleicht vor 2, 3 Jahren mal war, als er ja auch mal
Ja.
Top-Torjäger und die Rocket Richard Trophy gewonnen hat. Aber ja, es könnte schon ein bisschen mehr kommen, gebe ich dir recht. Und wenn wir uns das angucken, also es ist ja nicht nur, was dann rein an Toren rauskommt. Ne? Es ist ja auch das, was vielleicht passieren könnte, weil ob der Puck dann reingeht oder nicht, ist ja manchmal ein bisschen Glück oder Pech. Und ich finde,
Ja.
du siehst aktuell schon wieder sehr, dass wenn McDreiser, sag ich schon, wenn McDavid und Dreiseitel, das wollte ich eigentlich sagen, zusammen auf dem Eis sind, sind sie absolut dominant. Und das auch bei 5 gegen 5, was sie ja gar nicht so selten spielen, obwohl sie natürlich nominell in verschiedenen Reihen spielen, hin und wieder situativ werden sie ja schon zusammen aufs Eis geschickt. Und dann dominieren sie halt die Gegner komplett. Also alle wichtigen Werte, sei es Corsi, sei es wie Expected Goals oder was auch immer, sind alle im deutlichen 60er-Bereich, teilweise noch drüber. Also, ne, dann findet das Spiel wirklich im gegnerischen Drittel statt. Aber sobald die alleine spielen oder vor allen Dingen, wenn sie überhaupt nicht auf dem Eis sind, dann sieht es halt echt anders aus, ne? Und ja, haben wir eben schon mal gesagt, die Oilers haben mehr Tiefe als früher, aber immer noch halt nicht so, wie es andere Teams haben, die dann den Stanley Cup gewinnen.
Ja, und trotzdem muss ich dann auch für die Serie sagen, Dreisaitl McDavid, ob sie jetzt zusammen waren oder getrennt, am Ende sind sie einfach im Moment nicht effektiv genug vorm Tor. Und
Ja,
klar,
übrigens, ganz
McDavid,
kurz,
auch wenn
die
er
haben
kein.
zusammen 52 Minuten gespielt, also 53 knapp, zusammen, 5 gegen 5 in der Serie und das ist genau ein Tor gefallen. Ne?
Das meine ich,
Krass.
ne? Also das ist dann zu wenig Output, wenn man dann sieht, was ein Bennett gleichzeitig reißt, ne? Steht auch immer richtig, nimmt die Abstauber, da passiert halt ein bisschen mehr. Da ist mehr Traffic vorm Tor. Man muss vielleicht andere Dinge betrachten. Wenn McDavid auf dem Eis ist und seine Laufwege zieht, der zieht natürlich Leute auf sich. Nur sie schaffen es zu selten, die entstehenden Räume dann situativ gut zu nutzen. Ne? Also da läuft dann vielleicht die Scheibe auch nicht optimal immer so weiter auf die dann etwas freieren Mitspieler. Also das ist so mein Eindruck. Ich bin ja natürlich nur Laie von außen,
Und
aber.
manchmal hat man auch das Gefühl, dass dann natürlich sehr viel auf den Schultern abgeladen wird, aber er sich halt auch selber sehr viel auflädt. Dass er denkt, so ein bisschen krampft, ich muss jetzt was machen. Das ist
Ja,
natürlich
genau.
wahrscheinlich ein verständlicher Impuls, wenn du denkst, scheiße, ich bin ja der große Superstar, hab noch kein Tor geschossen und wir liegen irgendwie 3-1 zurück. Ich muss jetzt kommt es auf Typen wie mich an. Aber dann ist das manchmal auch ein bisschen zu viel gewollt, ne? Ehrlich gesagt.
Ja, und manchmal geht es dann ja auch gut, dann kommen so geile Assists raus, wie der dann auf Dreiseite da in
Absolut.
Spiel, was war das, Spiel 2, glaube ich, war es, ne? Oder Spiel, ja, da, dieses unfassbare Ding. Aber wenn man dann gleichzeitig auch die Aktion dagegen hält, wo er auch versucht, was zu kreieren, aber scheitert und der Puck ist weg, dann gleicht sich das mehr als nur aus. Tendenziell würde ich sogar sagen, im Finale hat er da deutlich mehr Scheiben verloren als zu gefährlichen Situationen geführt. Und ja, aber auch das ist auf hohem Niveau. Also gar
Natürlich,
keine
also er ist
Frage,
trotzdem
was der
absolute
da,
Weltklasse, der beste Spieler der
ne?
Welt und er ist ja nicht umsonst
Da
Topscorer
jetzt.
in den kompletten Playoffs und sowas und über die gesamten
Genau.
Playoffs. Wenn wir jetzt nicht nur die Finalserie sehen, dann sieht das ja auch schon wieder deutlich anders aus. Ne? Also wenn wir da gucken, was McDavid und Dreiser da zusammen gemacht haben, das sind dann immerhin schon mal 8 Tore und das ist gar nicht
Ja.
so viel mehr Zeit gewesen. Ne? Also das ist natürlich absolut top. Aber ich gebe dir recht, in diesen absolut entscheidenden kleinen Momenten gegen die beste Mannschaft der Welt, als die ich Florida jetzt nochmal ansehe, da könnte von beiden dann doch wahrscheinlich ein Tick mehr kommen. Ne?
Ja, oder auch die richtigere Entscheidung. Ne? Gerade McDavid hat jetzt auch, gerade im letzten Spiel fand ich auch an vielen Situationen, wo er selber eine extrem gute Schussgelegenheit hatte, das kann man übrigens auch zu Bouchard sagen, trotzdem nochmal diesen Pass gespielt, anstatt einfach mal den Schuss zu nehmen und mal für Chaos vorm Tor zu sorgen. Und das sind halt dann die Momente, wo ich sage, da erwarte ich dann auch von einem Spieler seiner Güte, dass er vielleicht gerade, wo es dann nicht so läuft, wo er merkt, wir bringen nach 2 Dritteln 13 Schüsse aufs Tor, mal zu sagen, hey, ich nehme das Ding jetzt mal, ich habe gerade eine geile Schussposition, ich hau den jetzt drauf. Also, ja, alles müßig, ne? Kann man jetzt lange drüber diskutieren. Es ist, geht der Pass durch auf Dreiseite, der haut den da rein, dann ja, ist alles gut, ne? Das
Ja, klar,
ist ja,
absolut.
wie du schon
Dann
sagst,
feiern wir wieder
sind die
alle die
Kleinigkeiten, ne?
Supertore, ne? Und
Ja.
vielleicht macht er ja auch Dienstagabend, macht er vielleicht dann seine 2 Tore, die Oilers gewinnen und er ist wieder der
Ja.
große Held und wird am Ende Playoff-MVP werden. Also, ne, ich würde es ihm
Ja, ich
durchaus
glaube, da
zutrauen und
entscheidet
es wäre
sich's
auch nicht
jetzt auch.
unberechtigt. Ja, klar, absolut.
Nee, also ich
Also
denke,
klar.
zwischen Bennett und McDavid und ja, McDavid und Dreiseitel, irgendwer einer der drei wird es machen am Ende. Nur
Oder
wird
Marshall
davon
vielleicht
abhängen, wer
noch, aber
den Stanley
Bennett hat
Cup holt.
natürlich über die gesamten Playoffs mehr gerissen als
Ja,
Marshall, ne? Das stimmt schon.
deswegen.
Ne?
Aber man darf die Oilers nicht abschreiben. Das haben wir nach der
Auf
Los
gar keinen
Angeles-Serie
Fall, auf gar keinen
gesehen. Guck mal,
Fall.
da lagen sie 2-0 hinten, was da wurde alles geschrieben, ne? Die Oilers sind raus und dieses Jahr Playoffs wird nichts und so weiter. Und Ich bin gespannt. Wird ein sehr, sehr spannendes Spiel.
Absolut, absolut. Also, und übrigens, Herr Dreisattel, der Name ist ja heute auch in einem anderen Zusammenhang mal gefallen, nämlich sowohl IIHF als auch, ich glaube, IOC und NHL und NHLPA und die ganzen nationalen Verbände und wer da noch alles mit im Boot sitzt, die haben heute die jeweils ersten 6 Spieler verkündet, die bei Olympia 2026 in Mailand mitspielen dürfen. Und natürlich sind es vor allen Dingen NHL-Spieler, weil halt die Liga und die Spielergewerkschaft involviert sind. Und aus Deutschland sind das Leon Draisaitl, Moritz Seider, Philipp Grubauer, Lukas Reichel, Nico Sturm und Tim Stützle. Also, ne, klar, das, was Deutschland hat, aber einer fehlt da und der ist nämlich JJ Peterka. Und da gab es natürlich nachfragen, was ist denn da? Fährt er nicht mit? Oder was hat er gemacht? Warum der Reichel, der Peterka oder viel stärker? Und hat der DEB jetzt mehrfach bei Social Media geantwortet, ja, es ist die unklare Vertragssituation, weil Stand jetzt hat er ja keinen NHL-Vertrag nächstes Jahr. Klar, der wird noch kommen, aber Stand jetzt hat er keinen. Und deshalb ist er da jetzt nicht genommen worden und dafür sind dann 6 Spieler nominiert worden, die halt alle einen NHL-Vertrag über das Saisonende hinaus haben. Trotzdem ist natürlich relativ klar, JJ Peterka, wenn er fit ist, wird er mitfahren zu Olympia, weil er wahrscheinlich neben Draisaitl der beste deutsche Torjäger ist. Hat man ja auch bei den letzten Weltmeisterschaften immer gesehen oder gerade dieses Jahr gesehen, wo er mal gefehlt hat, was dann alles gefehlt hat. Aber eben kam eine Nachricht, vielleicht dauert es noch ein bisschen mit dem Vertrag oder vielleicht gibt es gar keinen in Buffalo, ne?
Ja, ganz, ich hatte es eben durch Zufall gesehen, dass da gerade Gerüchte zumindest, ich weiß ja nicht, ob es jetzt bestätigt ist, habe ich noch nicht weiter recherchiert, aber Gerüchte sind, dass er nach einem Trade angefragt hat, weil er nicht zufrieden ist mit der Situation der Verhandlungen und der Vertragsgespräche in Buffalo und vielleicht auch mit der Gesamtentwicklung in Buffalo. Das kann ja auch ein bisschen größer sein, das Thema. Das weiß man natürlich jetzt nicht so im Detail. Und ja, bin ich sehr gespannt. Also, wo würde es ihn hinverschlagen? Ne? Das ist ja die spannende Frage. Ich meine, ist, wie du schon sagtest, ein absoluter Topspieler in der NHL mittlerweile, 68 Punkte in 77 Spielen. Das kann sich sehen lassen. Und der wird ein begehrter Mann auf dem Markt sein und darf auch einen entsprechenden Vertrag erwarten. Und da bin ich echt gespannt, wie das Ganze jetzt ausgeht, weil ich glaube, Buffalo würde sich jetzt auch nicht so beliebt machen, weil so was ich mitbekomme, ist er auch in Buffalo sehr beliebt, auch bei den Fans. Und wenn man so einen Mann dann nicht schafft, zu verlängern und an sich zu binden, ich glaube, Buffalo kann jetzt ein bisschen gutere Scoring-Spieler nicht gerade wenig gebrauchen.
Absolut. Ja, vor allem noch
Von
einen, der sich ja auch
daher.
echt grundsätzlich mit dem Club identifiziert, ne? Also ich meine, der ist ja von denen
Absolut.
gedraftet worden und auch klar gar nicht so hoch. Also war ja noch nicht mehr erste Runde, klar, war direkt Anfang zweite Runde. Und Petarka hatte natürlich auch schon guten Namen, hat gute World Juniors gespielt und alles und war ja in der DEL auch schon mit 17 ein guter Spieler und sowas. Aber er hat sich, glaube ich, trotzdem besser entwickelt, als die meisten Leute gedacht hätten. Du hast gerade die Punkte angesprochen. Wenn man sich andere Werte anguckt, sehen die auch meistens ganz okay aus. Und zum Beispiel, wenn man nur bei 5 gegen 5 sieht, diese Saison mit Peterka auf dem Eis, +11 für Buffalo, ohne Peterka auf dem Eis, -10. Also man kann schon sagen, wenn der auf dem Eis steht, sind die Sabres auf jeden Fall ein besseres Team, als wenn Peterka nicht auf dem Eis steht. Aber ist natürlich die Frage, wollen sie ihm trotzdem nicht so viel Geld geben, weil der könnte ja schon gerade mit dem steigenden Salary Cap, glaube ich, ein echt nettes Gehalt vertragen oder verlangen. So, weiß nicht, 6, 7, 8 Millionen könnte ich mir schon vorstellen, dass er die haben will. Vielleicht wollen sie es nicht machen. Vielleicht ist er aber auch grundsätzlich unzufrieden damit, wie es in Buffalo läuft, weil er die Nummer seit Jahren, wie viel Umbruch war das jetzt? Der 27.? Keine Ahnung. Also
So ungefähr.
alle 3 Jahre werden irgendwie die ganzen hohen Draftpicks wieder abgegeben und dann gibt es den neuen Umbruch und da kommt ein neuer Trainer und ein neuer Manager und auch dieses Jahr war nicht unbedingt ein Fortschritt, oder?
Nee, nicht wirklich. Deswegen kann ich es umso weniger verstehen, wie eben gesagt, dass so ein Mann da sich nicht einig wird mit dem Verein. Also, wenn man irgendwie solche Leute dann auch an sich binden will, weil ich hat ja grundsätzlich scheinbar Bock gehabt auf Buffalo. Ist ja nicht so, dass er jetzt von Anfang an gesagt hätte, ich will hier unbedingt weg. Das
Ja, und
passt
der
ja
hat ja auch nicht so
überhaupt nicht.
gespielt, als hätte er keinen Bock, ne?
Nee,
Also, ne?
überhaupt nicht. Deswegen, also ja, also ich werde da nicht schlau draus. Also ich weiß nicht, was da gerade läuft, dass sich so ein Spieler dann sogar umschaut und nach einem Trade fragt in so einer Situation, weil ich glaube, da werden sich andere Manager gerade die Hände reiben und sagen, ach, den holen wir uns mal.
Gut, ich meine, da
Weil.
er Restricted Free Agent ist, muss er natürlich entsprechend vergüten, ne? Also der würde ja nicht umsonst kommen, ne? Also muss er natürlich auch
Ja.
gut was abgeben für, ne? Aber klar, wenn er wirklich weg will, dann ist natürlich die Verhandlungsposition des Sabres nicht die beste. Andererseits, vielleicht ist das ja alles nur ein bisschen Taktiererei von seiner Seite mit Management nach dem Motto, ihr habt wirklich jetzt irgendwie, bietet mir 1, 2 Millionen zu wenig an oder 1, 2 Jahre zu wenig oder sowas und jetzt mache ich mal ein bisschen öffentlichen Druck, damit die Fans alle sagen, Sabres seid ihr doof, behaltet den doch und sowas. Wer weiß, so
Ja.
Spielchen können ja immer mal gespielt werden, ne? Und welcher Berater oder welchem Reporter was und was steckt und sowas, ne? Kennen wir ja alles solche Geschichten, ne? Peterka ist ja übrigens, also nicht dabei jetzt, wie wir gerade gesagt haben, bei dieser Liste, die da veröffentlicht wurde. Allerdings ein anderer Mann aus Buffalo, nämlich bei den Schweden, Rasmus Dahlin. Dazu Hetman, Kempe, Landeskog. Super, dass der dabei ist. Nylander und Raymond. Und was ist denn noch spannend? Ja, die Tschechen haben Pasternak, Netschers, Palat, Zacha, Gudasch und Dostal. Und ja, Schweiz, Siegenthaler, Josi, Fiala, Hischier, Niederreiter, Meier. Und wer ist noch spannend? Ich würde mal sagen, die Kanadier. Crosby, MacKinnon, Makar, McDavid, Point, Reinhardt. Überrascht mich, dass Reinhardt da jetzt schon bei den ersten sechs dabei ist, aber gut.
Ja, mich überrascht, dass Jager nicht bei Tschechien dabei ist. Ich dachte, er gibt vor Olympia nochmal sein Comeback. Aber
Ey,
er kam nicht.
hast du es gesehen, das TV-Interview? Er hat ja gesagt, dass er eigentlich aufhören wollte. Jetzt hat er 80% seiner Anteile verkauft an Kladno
Ja.
oder andersrum, er hält noch 20, weißt du, er über 100% hatte. Auf jeden Fall hält er jetzt nur noch 20, ist entspannt und sagt, ja, vielleicht spielt er weiter.
Ja, jetzt ich kam gerade drauf, weil der war auch beim Spiel 4, wo ich war, und wurde dann auch im Videowürfel eingeblendet. Und da war ein riesen Jubelaufschrei, noch größer übrigens als Taylor Swift und Kelce auf den Würfel kamen. Das war der Moment des ganzen Spiels, so laut war die alle nicht einmal beim Spiel, als wie die auf dem Würfel waren. Ja, aber nee, krasse Kader. Ich glaube, das wird ein richtig geiles Olympiafest für alle Eishockey-Fans. Also freue ich mich schon
Absolut.
richtig drauf, muss ich sagen.
Nein, die
Das ist
Finnen haben wir noch
schon.
vergessen. Saros, Lindell, Heiskanen, Rantanen, Barkov, Aho.
Fast schon, obwohl geile Namen bei sind, fast schon gefühlt eine Liga drunter unter dem, was man eben gehört hat.
Ja, aber Heiskanen, Rantanen, Barkov, Aho finde ich schon
Ja,
heiß. Und
die vier, ja.
Lindell,
Ja, das ist schon eher so ein Durchschnittsfinne.
ja,
Also
finde ich
guter,
auch. Also ist jetzt kein
ja.
Superstar im klassischen Sinne. Ne? Da gebe ich dir
Nee,
schon.
genau. Ja.
Ja. Aber wie gesagt, ist natürlich eh alles nur irgendwie PR, um diese ganze Olympiamaschinerie, den ganzen Hype am Laufen zu halten. Dass es jetzt ausgerechnet zwischen Spiel 5 und 6 im Stanley Cup-Finale passiert, ist, glaube ich, auch kein Zufall. Aber ja, ich
Ja.
denke, Olympia könnte auf jeden Fall ein ganz nettes Turnier werden. Ne? Ja,
Ja, freue
also,
mich drauf.
dann sage ich vielen Dank erstmal an Daniel, dass du heute hier zu Gast warst und dass du mal erzählt hast, deine Reise, dass du jetzt Social Media Star bist in Kanada. Und ja, viel Spaß beim sechsten Spiel. Vielleicht hast du ja Glück und kannst noch ein siebtes sehen und kannst dann endlich feiern.
Vielleicht kommt die nächste krasse Story, dann fliege ich vielleicht noch zu Spiel 7. Mal gucken,
Ja,
was sich ergibt.
das wäre doch
Nein,
was.
in dem Sinne, ja, danke dir auch für die Einladung. Danke euch fürs Zuhören und ja, ich drücke natürlich den Oilers die Daumen und bin gespannt, wie es ausgeht.
Dankeschön. Genau. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschö.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.